Kapitel 1 Perry Roden. Die Gartavur knirschte. Die Geräusche erinnerten Perry Roden an das Knarren von Stützbalken im hölzernen Dachstuhl eines alten Hauses. Nicht unbedingt das, was er an Bord eines der technisch modernsten und leistungsfähigsten Raumschiffe, die er kannte, zu hören erwartete. »Wir sind extrem starken Temporalschwankungen ausgesetzt.« Mirona Tetin saß vor einer sanft geschwungenen Kontrollkonsole und verschob in schneller Folge holographische Steuerelemente. Daneben tat es ihr Atlanda Gonozal gleich. Roden hatte in einem dritten Sessel Platz genommen, der schräg hinter den beiden stand und einen ausgezeichneten Blick auf das Zentralholo erlaubte. Das 130 Meter durchmessende Schaltschiff bewegte sich durch eine kochende Finsternis, die nichts, aber auch gar nichts mit der gewohnten Schwärze des Weltraums zu tun hatte. Die Gartavur war in die schwärende Masse des Dunkellebens eingetaucht, in eine wabernde Wolke undefinierbarer Beschaffenheit, die vom Zeitbrunnen des elysischen Fragments unaufhörlich mit Nachschub versorgt wurde und die sich als gigantische Flutwelle auf Archon 1 zubewegte.
»Die Zeitanomalien betreffen jeweils nur einen winzigen Raumabschnitt«, gab Atlan die Ergebnisse seiner Messungen bekannt. »Dort läuft die Zeit dann für Bruchteile von Sekunden schneller oder langsamer. Allerdings grenzen diese Mikroareale unmittelbar aneinander. Die chronalen Verwerfungen, die sich daraus ergeben, erzeugen einen ungeheuren Druck und entziehen der betroffenen Materie auf atomarer Ebene ihre Bindungsenergie.«
Roden glaubte seinen Augen nicht zu trauen, als sich Tetin urplötzlich rasend schnell bewegte. Ihre Arme huschten so rasch durch die Luft, dass sie zu farbigen Schlieren wurden, weil Rodens Blick ihnen nicht mehr zu folgen vermochte. Die Hologramme, mit denen die Liduri hantierte, veränderten sich in geradezu absurdem Tempo. Es sah aus, als spiele jemand eine Bildaufzeichnung mit mindestens 50-fach erhöhter Geschwindigkeit ab.
»Die Zeiteffekte durchdringen sämtliche Abschirmungen.«
Atlans Stimme klang auffällig tiefer als sonst. Zudem wirkten seine Worte verzerrt und langgezogen. »Wir geraten in Zonen mit unterschiedlichen Zeitabläufen«, begriff Roden. »Die Wechselwirkung zwischen Zeitbrunnen und Dunkelleben bringt das Raum-Zeitgefüge durcheinander.« Das Knirschen wurde lauter. Dann platzte wenige Meter neben Rodens Sessel die Wand auseinander wie eine überreife Frucht. Er wusste nicht, aus welchem Material das Grundgerüst der Gartavur gefertigt war, doch fraglos bedurfte es einer erheblichen Kraft, um es wie Papier reißen zu lassen.
»Wir verlieren massiv an Energie«, meldete Tetin. »Ich versuche zu kompensieren.«
»Der Schutzschirm fluktuiert.«
Atlan wirkte hektisch. Und diesmal lag es nicht an einer chronalen Anomalie. Roden nahm das Gesicht seines Freunds lediglich von der Seite wahr, doch die weißliche Flüssigkeit, die sich im Winkel von Atlans rechtem Auge sammelte, war nicht zu übersehen. Diese Form der Sekretion trat bei Arkoniden nur in Momenten höchster emotionaler Anspannung auf. Ein Knall ertönte. Die Gartavur schüttelte sich wie ein bockendes Pferd. Roden hatte das Gefühl, mit der Gewalt von mindestens 5 Gravos in seinen Sessel gestaucht zu werden. So etwas war bei Raumflügen früher völlig normal gewesen, in Zeiten moderner Andruckabsorber jedoch praktisch undenkbar.
»Ich bremse ab«, rief Tetin. »Da kommen wir nicht durch!«
»Nein«, protestierte Atlan. »Wir beschleunigen!«
»Bist du wahnsinnig?«
»Vertrau mir oder übergib mir die Flugkontrollen. Ich weiß, was ich tue.«
Roden war dem kurzen Dialog atemlos gefolgt. Teilweise aus schlichter Verblüffung, teilweise, weil noch immer ein Tonnengewicht auf seine Brust drückte. Tetins Zweifel an Atlans Geisteszustand waren durchaus nachvollziehbar. Die Gartavur flog durch eine stetig dicker werdende Suppe aus Dunkelleben und der Arkonide wollte die Geschwindigkeit trotzdem erhöhen. Für einen Moment schweiften Rodens Gedanken ab und er musste an Thora denken. Es war ihm alles andere als leicht gefallen, sie an Bord der Crest 2 zurückzulassen. Seit ihrer Rückkehr aus dem Zeitbrunnen litt sie an unerklärlichen Kopfschmerzen. Die Ärzte,
und Atlan vermuteten, dass es irgendwie mit ihrem nicht aktivierten Extrasinn zusammenhing, doch sicher waren sie nicht. Auf jeden Fall wäre Roden in diesen Minuten viel lieber an der Seite seiner Frau gewesen, als mit einem diffusen Auftrag durch eine Substanz zu fliegen, von der sie noch immer viel zu wenig wussten. Auch Natalie, seine überraschend im Archon-System aufgetauchte Tochter, hatte zu diesem Thema weit weniger gesagt, als sie offensichtlich wusste. Es schmerzte ihn, dass sie sich in Sachen Mitteilsamkeit nahtlos in die Reihe von obskuren Vorbildern wie S, Homunk, Ernst Ellert oder Calypso fügte. Wie diese war sie seinen Fragen ausgewichen oder hatte mit nichtssagenden Orakelsprüchen geantwortet. »Ich wünschte wirklich, ich könnte Ihnen mehr sagen«, hatte der sterbende Zeitenschmied Calypso vor 3,5 Monaten bedauert. »Aber das kann ich nicht. Sie sind ein Zeitträger wie ich. Auf Ihnen lastet eine schwere Verantwortung, doch um dieser gerecht zu werden, müssen Sie einen Teil der Zusammenhänge selbst ergründen.« Für Roden waren das nichts weiter als billige Ausflüchte. Wahrscheinlich befürchteten S und ihre Helfershelfer, dass Roden sie nicht mehr unterstützte, wenn er die ganze Wahrheit erfuhr. Dass er den Glauben daran verlor, dass Geisteswesen und seine Verbündeten stünden auf der Seite der Guten, wie auch immer man diese definieren wollte. Laut Natalie waren mindestens 3 Zeitträger, Atlan, Mirona Tetin und er selbst vonnöten, um den Zeitbrunnen des elysischen Fragments umzupolen und so die schwarze Flut aufzuhalten. Jene gigantische Wolke aus Dunkelleben, die sich auf die Zentralwelt des Arkonidischen Imperiums zuwälzte und die angeblich nur der Vorbote einer weit schlimmeren Bedrohung war, die alles bisher Dagewesene in den Schatten stellte. Große Worte. Überladene Aussagen, die vor Bombast und Dramatik nur so troffen. Hatte Andros damals nicht auf gleiche Weise argumentiert, als er Tetin davon überzeugte, die Völker Andromedas zu versklaven? War er, Perry Roden, auf dem Weg, eine ebenso tragische Figur zu werden, wie es die letzte Liduri infolgedessen geworden war? Nein. Er schüttelte den Kopf. Er war nicht im gehorsamen Auftrag von S oder Natalie unterwegs. Er hatte sich zu dieser Mission bereit erklärt, weil es um Milliarden Arkoniden ging, die dem sicheren Tod entgegensahen. Weil der Zusammenbruch des großen Imperiums auch die Menschheit in erhebliche Schwierigkeiten bringen konnte. Weil er im omnitischen Kompariat mit eigenen Augen gesehen hatte, welche Heimsuchung das Dunkelleben für ein Sternenreich und seine Zivilisationen bedeutete. Wenn es in seiner Macht lag, dieses Schicksal abzuwenden, musste er alles Menschenmögliche dafür tun.